Ich weiß nicht, ob ihr so 3D-Bilder kennt, die man sich angucken kann, wo man dann den Eindruck hat, dass der Gegenstand oder der Mensch, wenn man sie aus einer Perspektive anguckt, im Raum plötzlich fassbar wird. Diese 3D-Bilder, die habe ich auch im Internet bei einem Künstler entdeckt, der mir erlaubt hat, zwei dieser Bilder mal euch zu präsentieren. Eine ganze Straße malt er an, um dann den Eindruck zu erwecken, dass diese beiden Jungs diesen Wasserfall hinunterfallen. Ich bin ganz fasziniert gewesen, als ich das gesehen habe, was der Edgar Müller da so macht. Und da gibt es noch viele Beispiele auf seiner Homepage. Und wie realistisch das auch aussieht. Beim anderen Mal sitzen dann Damen auf dem Floß dahinter, was da ist, und sieht auch so aus, wenn sie darunter fallen würden, diesen Wasserfall. Allerdings funktioniert diese Kunst, die er da macht, nur aus einem ganz bestimmten Winkel oder einer Perspektive. Wenn man das Ganze nämlich aus einer anderen Perspektive, einen anderen Blickwinkel betrachtet, dann ist die Faszination schon wieder weg. Man erkennt erstmal so gar nicht so recht, was das werden soll, wie das überhaupt wirken soll. Der Eindruck des Bildes verändert sich aufgrund der unterschiedlichen Blickwinkel, Perspektiven, die man einnimmt, wenn man sich diese Bilder betrachtet. Kannst zurück zu dem Schubladen überblenden. Wir haben ja das schon gehört, dass es ganz ähnlich auch bei den Menschen ist. Wenn wir haben es gerade am Tisch ein bisschen besprochen, wenn wir Menschen begegnen oder sie kennenlernen, dann haben wir einen ersten Eindruck. Positiv, negativ, weder noch. Man hat ja vielleicht manchmal noch gar keinen Eindruck. Habe ich nicht wirklich viel mitgekriegt. Wir haben uns nicht wirklich angesehen, sind uns nicht begegnet. Aber das ist ja nur ein kleiner erster Eindruck, ein kleiner Ausschnitt der Persönlichkeit des anderen, wenn man jemandem begegnet, vielleicht auch nur aus der Ferne. Und trotzdem kommt zu dem ersten Sehen, Anschauen unsere Vorstellung mit dazu, unsere Erwartungen, die wir schon vorgefertigt mitbringen, wie ein Mensch sein muss oder denken sollte oder sich üblicherweise verhält. Das mixen wir dann ganz schnell. Und in diesem Zusammenhang kann man auch von Schubladen sprechen, dass wir aus unseren Schubladen die Sachen rausnehmen, die zusammensortieren und vielleicht für diesen Menschen eine neue eröffnen. Und dann wird alles wieder zusammengepackt. Und das ist ja auch hilfreich und wichtig in vielen Belangen unseres Lebens. Die Umwelt, die Menschen, unser Leben zu ordnen, zu kategorisieren, in gewisse Bahnen und auch in gewisse Schubladen zu packen. So wie eben auch mit Menschen. Der ist halt so oder die ist anders und der oder die hat diese Macke. Und dann können wir uns, wenn wir das erstmal so einkategorisiert haben, unser Verhalten auf die andere Person einstellen. Nur damit beginnt aber auch die Problematik bei den Schubladen. Ich habe mal ein paar mitgebracht. So eine Schublade kann man aufmachen und schön was reintun. Und wieder zumachen. Das kann jetzt hilfreich sein, aber die Problematik beginnt erst da, wo man die Person oder die Einstellung, die man einmal eingenommen hat, wieder versucht, dort rauszubekommen. Carsten, könntest du mal meine Einstellung dort rausholen? Du hast sie behalten. Ja, mit einem Trick kann man es auch machen. Es ist nicht immer einfach, irgendwas aus den Schubladen zu befreien. Manchmal ist es noch schwieriger, vielleicht mit so einer Kiste, wo man erstmal gar nicht weiß, wo ist überhaupt die Schublade, wie soll ich die jetzt aufmachen und rausholen. Es muss also dann eine Willensentscheidung sein, dass man sagt, ich möchte offen sein und die Schublade soll offen bleiben, dass ich Menschen, wenn sie in einer Schublade stecken, die Chance gebe, sie auch in eine andere, dass sie die Möglichkeit haben, in eine andere zu kommen. Das begegnet uns ja in vielen Denkweisen, auch in vielen Einstellungen, auch dem christlichen Glauben gegenüber, dass Menschen sich eine Zeit lang damit beschäftigt haben und dann zu einem Schluss gekommen sind und sagen, das ist nichts für mich. Und sobald jemand über den christlichen Glauben anfängt zu sprechen, wissen sie sofort, ach, das ist Schublade X, die hatte ich ja schon mal, kann ich sagen, ist nicht meins, brauche ich nicht. Ich behaupte und ich denke, das ist auch so, dass jeder und jede von uns seine Schubladen hat. Größere, kleinere, vielleicht unterschiedliche Meinungen, Dinge, die man vielleicht auch in Ordnung bringen sollte. Auch das kommt ja schnell in Schubladen. Dass man sagt, da sind Dinge, die sollte ich eigentlich in Angriff nehmen, aber ich verstau sie erstmal gut. Vielleicht ganz hinten in der Schublade. Vielleicht eine Verhaltensweise. Manche Schubladen sind sehr tief und schwergängig, die wir so haben. Manche kriegt man gar nicht auf, wenn man nicht die Tricks kennt, die dazugehören. Und man muss sich schon, oder ich jedenfalls, bemühen, diese Schublade irgendwie zu öffnen, die ich jetzt gerade nicht will. Und plötzlich springt sogar eine zweite auf. Also Schubladen, auch hier ist noch wieder was drin versteckt. Also das kann man manchmal ja auch erleben, dass man Schubladen aufmacht und findet was, was man seit Jahren nicht gesehen hat. Und manches lagert dann auch so lange in diesen Schubladen. Ungeklärt lagert es jahrzehntelang. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass Schubladen in deinem Leben existieren, die schon seit Jahrzehnten gut gefüllt sind, aber auch gut verschlossen sind, um dort nicht mehr ran zu müssen. Hin und wieder kommt es vielleicht mal hoch, aber meistens verdrängt man es. Bei manchen nicht so richtig geklärten Dingen in unserem Leben, da ist es ja auch nicht einfach, nach so viel Zeit jetzt nochmal das in Angriff zu nehmen. Wie fängt man da überhaupt an? Wie macht man den ersten Schritt? Wie sagt man, ich will diese Schublade jetzt mal aufräumen. Was mache ich jetzt als erstes? Und ich glaube, wir haben es gerade gesungen, dass wir, wenn wir an Gott, den Schöpfer, glauben, eine ganz große Hilfe dabei haben, den ersten Schritt zu tun, die Schublade in Angriff zu nehmen. Denn Gott ist da und will dabei helfen, Angelegenheiten zu bereinigen und manches auch über die Zeit mitzutragen, mitzugehen, Rückschläge auch mit abzudecken. Menschen in Schubladen, Dinge in Schubladen. Wir haben auch am Tisch, ihr vielleicht auch drüber gesprochen, was ist so die Schublade oder welche Schubladen gibt es außer denen, die wir hier so gesehen haben? Ich weiß noch in der Schule, besonders in der Grundschule und in der Orientierungsstufe, also 5., 6. Klasse, da war es ganz, ganz elementar an der Kleidung abzusehen, zu welcher Gruppe man gehörte. Das war die Schublade. Wer nun die Turnschuhe vom Aldi trug, war in der Gruppe. Wer die Markenschuhe trug, war auf jeden Fall in der anderen Gruppe. Und das Mixen dieser beiden Gruppen, das fand eigentlich nicht statt. Da war man gleich raus, wenn man nicht die angesagten Marken, 2, 3, 4, die es da gab, getragen hat. Oder wenn man beim Sportunterricht dann aufgefordert wurde, dann sich in zwei Gruppen zu teilen und wie man ausgewählt hat. Vieles war mir gar nicht so bewusst, warum immer diese Gruppe sich zusammengesetzt hat und diese Gruppe, warum immer dieselben zwei übrig blieben, die dann in Anführungszeichen keiner wollte. Auch die gab es ja immer. Und die dann von den beiden existierenden Gruppen, ja, barmherzigerweise muss man sagen, vielleicht noch aufgenommen wurden. Gut, dann nehmen wir den halt oder die. Auch in Gemeinden gibt es solche Schubladen. Manchmal ist es ja auch so, dass man sich versucht, vor schlechten Erfahrungen zu schützen und sagen, ich habe das schon mal erlebt, ich muss das nicht wieder haben. Dass man Menschen und Meinungen schnell, vielleicht zu schnell be- oder auch verurteilt. Dabei hat doch jeder Mensch eine gründliche Auseinandersetzung mit seiner Person verdient, dass er es wert ist, dass man sich mehr als zwei Gedanken, mehr als den ersten Eindruck sich mit ihm beschäftigt. Und dasselbe gilt auch für Bibeltexte. Immer wieder fällt es mir auf, dass Bibeltexte genommen werden, ganz kurze Phrasen, und auf diesem kurzen Vers oder diesem kurzen Absatz ein ganzes Gedankengebäude aufgebaut wird. Und dann wird es schwierig, wenn man ihn so herausreißt, ihn in eine Schublade packt, weil es gerade passt, die man gerade aufgemacht hat, und sagt, ah, dieser Satz, dieser Vers passt wunderbar dazu, dann stecke ich den damit rein, dann habe ich es ja begründet. Dann habe ich ja meine Begründung, warum ich das reingesteckt habe. Ich möchte das gerne mal mit euch an einem Beispiel verdeutlichen. Ein Mann, der in einer Schublade landen könnte, wenn man nur einzelne Stellen, wo von ihm geschrieben wird, lesen würde. Ich lese mal die erste Beschreibung dieses Mannes. Nun ging Josef, ein Mann aus Arimathea, zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger Jesu, allerdings nur heimlich, weil er sich vor den führenden Juden fürchtete. Und als er von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungsplatz und nahm den Leichnam Jesu ab. Ein Mann wird beschrieben, ein Jünger, aber gleich mit diesem Zusatz ein heimlicher Jünger. Also keiner, der sich offen bekennt. Das klingt irgendwie nicht wirklich gut. Das scheint ja ein Feigling gewesen zu sein. Einer, der zwar sagt, ja, den Jesus, den finde ich gut, aber das darf keiner wissen. Widerspricht das nicht dem, sich vor Menschen zu ihm zu bekennen und gleichzeitig zu sein, ein heimlicher Jünger zu sein? Kann das überhaupt ein Christ sein, dieser Mann? Aber wie das eben so ist, wenn man nur die eine Seite sieht und diesen Menschen nach dieser einen Beschreibung beurteilt, dann kommt man schnell dazu, dass man die anderen Perspektiven ausblendet und zu einem Fehlurteil kommen kann. Denn er wird in allen Evangelien erwähnt und jedes Evangelium, also jeder, der es geschrieben hat, sieht diesen Menschen ein bisschen anders und gibt uns einen kleinen Teil, eine andere Perspektive auf diesen Menschen zu sehen. Und erst wenn man alle zusammennimmt, wird das Bild ein bisschen plastischer. Nicht konkret, nicht, dass der ganze Mensch beschrieben ist, aber wir können etwas mehr von ihm lesen. Bei Matthäus zum Beispiel steht zu Josef, als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann aus Arimathea und ein Jünger Jesu, und er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam. Pilatus ordnete an, der Tote solle Josef überlassen werden. Da nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in das noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er den großen Stein vor den Eingang des Grabes. Er war also reich und gibt das Grab, das er für sich selbst gekauft hatte, an Jesus ab. Das, was er für sich angeschafft hatte. Er ist zwar heimlich ein Jünger, aber er ist doch ein sehr intensiver Jünger offensichtlich, der zwar auch reich war, aber von diesem Reichtum Jesus etwas abgeben wollte. Schauen wir mal, was beim Markus-Evangelium noch zu lernen ist über diese Person. Es wurde nun schon Abend, steht dort, und es war Rüsttag, also der Tag vor dem Sabbat, sodass die Zeit drängte. Da fasste sich Josef ein Herz, ging zu Pilatus, bat um den Leichnam. Josef war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und er war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus war überrascht zu hören, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann rufen und fragte ihn, ob Jesus wirklich bereits gestorben ist. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn in dieses Tuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Nicht nur reich und ein Jünger Jesu, sondern auch Mitglied des Hohen Rates und wartete auf den Messias. Und dann steht ja auch, er fasste sich ein Herz. Also er nahm allen Mut zusammen und sprang über seinen Schatten und bat Pilatus um den Leichnam. Stiftete die eigene Grabstätte und kaufte ein teures Leinentuch. Und zum Abschluss Lukas. Lukas beschreibt diesen Mann so: Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß der Mann, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Eine ehrenwerte, gerechte Lebenseinstellung. So beschreibt ihn Lukas. Was für ein Lob. Ein heimlicher Jünger, aber doch kein Mitläufer. Und ich glaube, wenn man jetzt diese vier unterschiedlichen Stellen und Beschreibungen von diesem Mann sich anguckt, dann merkt man, dass das Bild von ihm immer plastischer wird. Wir wissen noch nicht alles, aber wenn man nur eins rausnimmt, dann könnte man sehr schnell in die Gefahr geraten, ihn abzustempeln. Er ist nicht feige, sondern doch auch ein vorbildlicher Mensch mit einem ehrenwerten und gerechten Denken, das ihn auszeichnet. Und ich glaube, dass es uns genauso schnell so gehen kann, dass wir auch so in unserem ganz alltäglichen Leben handeln. Jemanden sehen und sagen, in die Schublade, Stempel drauf, ist so, wird sich nicht ändern, bleibt auch so. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Hier steht Urteile. Man könnte, glaube ich, genauso übersetzen, die Schublade. Steckt niemanden in eine Schublade, damit ihr nicht selbst auch dort landet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und das Maß, das ihr bei den anderen anlegt, werden auch andere bei euch anlegen und ihr werdet so gemessen werden. Es gibt aber nicht nur das, dass wir andere in Schubladen packen und jeder das Recht ja dazu hat, eigentlich so sich zu verändern, sondern dass es auch manchmal selber ist, dass wir uns selber in so eine Schublade stecken. Für uns, in unserem ganz alltäglichen Denken über uns, dass wir uns vielleicht auch in so einer Schublade sehr wohl fühlen und sagen, so bin ich und die anderen haben mich so zu akzeptieren, ist so. Ich bin so, ich ändere mich nicht mehr, wozu auch, ich bin ja gut so, wie ich bin. Wenn das auf Hobbys, Interessen oder neutral auf die Persönlichkeit gesehen so ist, wie mancher eher fröhlich oder eher melancholisch ist, das hat man ja so mitbekommen, dann ist das ja auch alles in Ordnung. Wenn das aber um Aussagen wie oder auch Taten wie unsensibles Verhalten oder egoistische Lebensweise oder Desinteresse an Menschen gegenüber dem Nächsten auf die Reihe kommt, dann wird es schon schwierig zu sagen, ich bin halt so. Ich kann mich nicht ändern, ich bin desinteressiert an Menschen. Ich kann nur Menschen verletzen. Ich kann mich daran erinnern, dass mir ein junger Mann von 14, 15 sagte, sein Vater hätte ihn in seiner Jugend verprügelt. Und mit 13, 14 hatte er den Mut, ihn darauf anzusprechen. Und die Antwort des Vaters war, ich konnte nicht anders, ich bin halt so. Die Frage, ob das so wirklich wahr ist. Ich konnte nicht anders. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, steht bei Epheser, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Es ist also die Frage, passt das, was wir nicht ändern wollen, wo wir bewusst sagen, ich will es nicht ändern, zum Geist der Wahrheit und zur Geist der Liebe? Wie ähnlich ist eine Aussage wie, ich konnte nicht anders, zu dem, was Jesus vorgelebt hat? Und es geht ja nicht darum, Druck aufzubauen, sondern ein Bewusstsein zu schaffen, was dran ist, sich selber zu hinterfragen, wo man selbst andere Menschen verletzt, vielleicht darauf zu achten. Vielleicht, wo man im ganz Kleinen, hatten wir das vorhin am Tisch, einen anderen schon beim Ansehen nicht grüßt. Und damit vermittelt vielleicht, ich bin nichts wert, der andere grüßt mich gar nicht, warum? Wo man das Zusammenleben, die Zusammenarbeit anderen schwer macht, wo sich etwas ändern sollte. Sich immer wieder überprüfen zu lassen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die wir auch im christlichen Alltag immer wieder neu lernen müssen, mit unseren Schubladen umzugehen, die wir selber an uns legen, die wir an andere legen, wo wir Meinungen drin versteckt haben. Unsere Schwächen, die wir vielleicht manchmal auch so einkategorisieren. Und dabei immer wieder vergessen, wie sensibel eigentlich unser Gott mit all dem umgeht, was wir an Problematischem in unserem Leben haben. Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, hast du mich lieb, fragt er ihn, hast du mich lieb? Und wie Petrus sich gefühlt hat, er weint in bitterer Verzweiflung. Und Jesus bietet ihm so oft die Gelegenheit, dreimal seine Liebe zu bekennen. Aber Jesus steckt Petrus nicht in eine Schublade, sondern er hilft ihm daraus. Er hilft ihm, einen Weg zu finden, aus dieser Schublade rauszukommen. Wir werden immer wieder versagen und immer wieder wird es Dinge geben, wo wir sagen müssen, das war jetzt nicht gut, das war Mist oder auch Schlimmeres. Aber wir haben einen, zu dem wir kommen können, der uns dabei helfen wird und dabei helfen möchte, nicht so zu bleiben, wie wir sind und auch anderen damit die Chance zu geben, aus ihrer Schublade rauszukommen. Weil Gott uns in Liebe ansieht und alles über uns weiß. Wir sollten nicht denken, dass Gott manche Dinge nicht weiß, weil wir sie vielleicht so gut versteckt haben in einer Schublade, in die Gott nicht reingucken kann. Gott ist da und er ist sensibel und liebevoll auf dem Weg, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich glaube, dass wir immer wieder dazu aufgerufen sind, zu Jesus zu kommen, so wie wir sind, und uns durchleuchten zu lassen. Und Dinge, die noch nicht so sind, wie sie sein sollten, dann auch anzugehen. Die Schublade zu entrümpeln oder diese, was auch immer es sein mag. Das wünsche ich euch und mir selber auch, dass wir das immer wieder machen. Immer wieder zu Jesus zu kommen, mit dem, was wir sind, was wir haben und was wir eben auch nicht haben. Und das ist auch das, was das nächste Lied so aussagt. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.